Es ist Zeit für den Heimweltcup und ich freue mich sehr, dass wir einen Gast haben bei Was dahinter steckt, und der wird uns jetzt einmal erzählen, was dahinter steckt, damit ein Heimweltcup richtig stattfinden kann. Was dahinter steckt, dein Podcast für den Skiwinter.
Ihr wolltet schon immer mal wissen, was wir Mädels auf der Skipiste, im Skiraum oder generell besprechen?
Dann schaltet ein, wir halten euch am Laufenden.
Dieser Podcast wird präsentiert von Steiermark Tourismus.
Die Steiermark ist nicht umsonst das beliebteste Urlaubsland der Österreicher. Und wir wissen das, weil
wir von dort sind.
Nicht nur für euch spannend, sondern auch für uns, weil er war ein bisschen ein Kindheitsidol für uns. Muss man schon sagen. Sehr große Fans gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich darf ja sagen, er ist wahrscheinlich der größte Weltmeister und ich bin wahrscheinlich die kleinste Weltmeisterin. Und wir haben den Kuchen in St. Moritz gemeinsam angeschnitten. Ich hoffe, ihr wisst schon, wen ich meine.
Am besten, du stellst dich selber vor.
Ja, hallo, grüß euch. Servus Niki, servus Conny. Es freut mich sehr, dass ich heute bei euch da mit dabei sein darf. Ich bin der Michael Walchhofer. Wir zwei, die Niki und ich, wir sind Weltmeister geworden in St. Moritz. Ich war ein Jahr früher. Und wie sie schon gesagt hat, ich bin tatsächlich, glaube ich, um über einen Kopf größer wie sie. Aber das macht nichts. Wir haben beide Großes erreichen können. Und ich freue mich sehr, dass ich heute da bei euch mit dabei sein kann. Und vielleicht fällt mir die eine oder andere spannende Antwort zu euren Fragen ein.
Richtig Großes erreicht, nicht nur Weltmeister, sondern auch 19 Weltcuprennen, 14 davon in der Abfahrt, 3 im Super-G, 1 in der Superkombination, einmal in der Kombination und insgesamt 49 Mal am Podium. Also ich habe dir eigentlich nur Speedler in Erinnerung, aber ich sehe da, anfangs im Weltcup warst du in alle Disziplinen richtig stark vertreten.
Vor allem im Slalom mit deiner Größe.
Meinen Start habe ich im Slalom gehabt. Ganz genau. Und zwar war das schon einmal eine andere Zeit, muss man sagen, in die 90er Jahre. Wir sind 1999 noch 2 Meter oder 1,98 Meter Slalom-Ski gefahren. Also gestartet habe ich in der Jugendzeit mit 2,05 Meter im Slalom. Und da hat man dann auch schon relativ groß sein dürfen und ist relativ problemlos auch dann ins Ziel gekommen. Aber 2000 war noch der Wechsel zu den Carving-Ski. Und wir sind 2002, kann ich mich noch gut erinnern, Olympia, Salt Lake City, da hat es die Regeln noch nicht gegeben von der Mindestlänge, da sind wir 1,55 Meter als Slalom-Ski gefahren und das war eigentlich für mich nicht die optimale Entwicklung. Ich bin zwar noch nach wie vor schnell gewesen im Ziel, vorher aber relativ selten und das war dann der Grund, wo ich mich immer mehr und mehr auf die Abfahrt verlegt habe. Ich bin in der Jugend auch nicht schlecht Abfahrt gefahren. Im Zauchensee haben wir auch die Möglichkeit gehabt, viel Schuss zu fahren. Aber Slalom, das habe ich immer geliebt. Ich bin auch in Schladming ein paar Mal gar nicht so schlecht gefahren, habe meine zweite Laufzeit gehabt dort. Aber wie gesagt, die Ski, die sind mir dann einfach zu kurz gefahren und so bin ich immer mehr weggekommen vom Slalom.
Das kann ich mir vorstellen auf der Schmalzleiten. Da sind sicher alle immer Schuss runtergefahren. Und wenn die Slalom-Ski dann kürzer waren sind, mit der Größe noch an die Balance zu halten, waren sicher die Abfahrtski eher auf deiner Seite.
Die Schmalzleiten, die hat nämlich war einladend zum Schussfahren und nachher der Zielsprung. Und Slalom gefahren bin ich eigentlich immer am Unterberg Steilhang. Es ist wirklich ein sehr, sehr attraktiver Hang. Ein paar Übergänge, Flachpassage gibt es dort nicht. Und da habe ich schon daheim super Möglichkeiten gehabt, mich eigentlich dann auf die Karriere vorzubereiten. Die war ja als Kind bei mir nicht so wirklich vorbestimmt. Man muss sich vorstellen, zu meiner Kindheit in Zauchensee, da hat es eigentlich noch keinen Fernseher nicht gegeben. Ich bin sozusagen bis 6, 7, 8 Jahre ohne Fernseher aufgewachsen. Und da hat man eigentlich nichts anderes machen können, als wie im Winter auszugehen auf die Pisten. Und das war dann mehr oder weniger unsere Unterhaltung. Elektronisch sind wir noch nicht unterhalten worden. Und so hat es dann eines zum anderen gegeben und irgendwann sind halt dann die kleinen Kinderrennen, Weltcuprennen gewesen. Das war so ganz kurz umrissen mein Weg zum Weltmeister.
Du hast ganz klar einen Heimvorteil gehabt und ich hoffe, den nutzen wir auch.
Das hoffe ich nämlich auch, weil...
Du wirst ihn nutzen.
Ja, ich habe jetzt in Michi und mich gemeint, ach so. Weil der Michi ist ja auch voll vertreten beim Weltcuprennen.
Ja, das ist natürlich Zauchensee erstens meine Heimat und zweitens natürlich extrem intensiv mit Skisport verbunden. Und wir stehen ja wirklich mitten oder in der letzten Vorbereitung und in den Startlöchern dann jetzt für unseren Weltcup. Also geht am Wochenende los in Zauchensee. Erwarten wir euch, die besten Skidamen der Welt. Und das ist für uns natürlich immer einerseits schon, sage ich mal, eine gewisse Herausforderung, eine riesengroße Ehre, die besten Damen da zu Gast zu haben. Und dann freut es uns, dass wir wahnsinnig spannende, selektive Strecken haben, die einfach alles zu bieten hat. Unglaublich attraktiven Startschuss, schöne Kurven, tolle Sprünge. Und von der Laufzeit mit 1,647 ist es, glaube ich, auch konditionell sehr, sehr anspruchsvoll. Also wir sind einmal dabei sehr gut gerüstet, vorbereitet und ich gehe mal davon aus, Conny, du wirst es auch sein.
Siehst du das Leuchten in die Augen bei Michi und ich sehe es auch bei dir und ich sehe es auch bei mir, wenn ich mir jetzt da im Bildschirm anschaue. Du hast eigentlich alles gesagt, es ist wahrscheinlich die selektivste und coolste Strecke im Weltcup, wo es alles hat und vor allem der Startschuss, der ist doch der volle Wahnsinn. Und der wird ja eigentlich nur für den Weltcup hergerichtet, oder? Was ist da sonst das ganze Jahr?
Ja, der Gamskogel, also der Startschuss vom Gamskogel ist tatsächlich nur für den Weltcup präpariert. Es gibt zwar auch die Möglichkeit fürs Publikum außerhalb dieser Zeit raufzufahren, aber es ist eben kein gesicherter Skibereich für unsere Skigäste. Es ist ein super schöner Aussichtspunkt oben und natürlich jeder, der da oben steht und runterschaut, ist schwerst beeindruckt, wie steil es da oben geht und wie schnell man eigentlich da. Also von 0 auf 100, glaube ich, in nicht einmal 4 Sekunden. Und am Ende von dem Startschuss habt ihr ja dann 125 km/h drauf. Also es geht schon wirklich ordentlich zur Sache.
Generell, es ist schwer, irgendwie Streckenabschnitt da auszusuchen, weil es geht von Anfang an hast du einen super schnellen Grundspeed, dann kommen die Kurven, die Sprünge, dann wirklich die Waldpassagen, Lerchenschuss und dann zum Schluss eben die Schmalzleiten mit dem Zielsprung. Aber da sind wir schon voll in der Thematik drinnen. Wir wollen ein bisschen Hintergrundinformationen, was dahinter steckt. Und darum haben wir die ausgesucht, weil du uns die besten Antworten geben kannst. Und meine Frage, was mich irrsinnig interessiert, wie kriegt man eigentlich ein Weltcuprennen oder wie kriegt man die Zusage oder muss man sich da bewerben?
Ja, da darf ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also wir sind ja in einem Zweijahresrat mit St. Anton abwechselnd. Einerseits die FIS vergibt an die nationalen Verbände, in unserem Fall hat es an den österreichischen Skiverband die Rennen. Und der österreichische Skiverband schaut dann, dass er im eigenen Land entsprechend attraktive Bewerber hat. Und Gott sei Dank, wir in Zauchensee sind so einer, eben abwechselnd mit St. Anton. Wir haben dann ein Jahr das Weltcuprennen und ein Jahr das Europacuprennen. Und umgekehrt dann St. Anton, wenn wir eben das Weltcup fahren, fahren die Damen dort dann Europacuprennen. Und so glaube ich, ist es sehr, sehr interessant und vor allem auch wichtig, weil die Strecken, man muss sich vorstellen, auf die 3,5 Kilometer haben wir gute 15 Kilometer B-Zäune aufzustellen, dann sind A-Zäune, also das ist die Hochsicherheitsnetze. Und das ist sehr, sehr viel Arbeit im Vorfeld. Und da ist es wichtig, dass man einfach ein eingespültes Team, eine super Mannschaft hat und die haben wir Gott sei Dank. Und da ist es auch gut, wenn man dann zwischen die Weltcup-Jahre auch Europacup hat, um einfach in der Qualität vom ganzen Aufbauen perfekt gerüstet zu sein.
Wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, wie viele Personen arbeiten da mit, also auf der Strecke direkt beziehungsweise in der Organisation?
Es ist ja so, dass wir mit dem direkten Aufbauen der Strecke anfangen oder jetzt angefangen haben, kurz vor dem Jahreswechsel oder über den Jahreswechsel. Da sind dann 35 Mann jetzt beschäftigt, die 14 Tage, um das aufzubauen. Die Vorbereitung geht allerdings schon mit den ersten Begehungen, Befahrungen. Letzten Winter haben wir ORF-FIS festgelegt, wie die Zäune sein müssen, wie die Sicherheit sein muss, wie die ganzen Kameratürme, wo platziert werden. Apropos, die Kameratürme, die sind schon im Herbst aufgebaut worden, im Oktober, November teilweise. Und dann sind eigentlich viele, viele Besprechungen im Vorfeld, im Sommer. Dann haben wir OK-Sitzungen und das läuft eigentlich dann die ersten im September, Kleingruppen-Meetings, angefangen von ganzen Sicherheitskonzept, Security, Arbeitnehmerschutz, das ist natürlich auch, oder Arbeitnehmerinnenschutz, sehr, sehr wichtiges Thema, dass da auch alles gut über die Bühne geht. Auch eine Tribüne ist dann zum Aufbauen, das macht eine externe Firma für uns. Aber für mich sind es einfach auch viele Besprechungen, viel zu koordinieren. Und wir haben Gott sei Dank mit unserer Bergbahn in Zauchensee den entscheidenden Partner, die da ganz viel, viel Arbeitsleistung, nicht nur von der Pistenpräparierung, sondern auch in der Organisation federführend eigentlich übernehmen.
Ab wann ist dann die Strecke eigentlich gesperrt fürs Publikum? Weil du sagst, ihr braucht ja eh schon, also ihr baut schon sehr lange auf jetzt. Ab wann darf kein Publikum mehr drauf und wie präpariert ihr die Piste, damit sie so genial ist, wie sie ist? Weil man muss sich das anschauen, wir fahren da 5 oder 4 Tage runter und am Montag danach siehst du noch immer keine Spur in der Piste. Also das ist ja voll der Wahnsinn. Also ich kenne fast kein Skirennen, was so fair ist, wo du wirklich, das traue ich behaupten, mit der letzten Nummer aufgrund der Piste sicher noch gewinnen kannst.
Ja, wir teilen die Strecke eigentlich in 2 Abschnitte. Das ist der untere Teil vom Gamskogel 1, ist die Bergbahn, und dann der obere Gamskogel 2 Bereich. Und anfangen der wir eigentlich immer im oberen Bereich, das abzusperren. Da kann man zuerst noch den einen oder anderen Tag herunten oder der Skifahrer das nützen. Und abschnittsweise sperren wir das eben von 2. bis 4. Jänner, 5. kann man dann auch im oberen Bereich nicht mehr fahren, weil die Mannschaft natürlich die Zeit braucht, um das hinzubringen. Dann sind eben morgen die ersten Testläufe, wo die Vorläufer nachher einmal probieren, wie die Chancen zum Springer sind, weil einerseits, das ist immer so ein schmaler Grat, sollte man natürlich schöne Sprünge haben, und ein schöner Sprung ist es dann, wenn man vielleicht so 20, 30, 40 Meter springt, aber der Sprung ins Flache geht, sondern man auch noch an einigermaßen guten, steilen Gelände landen kann, sodass es eben für die Läuferinnen dann möglichst angenehm, aber natürlich Action ist bei so einer Abfahrt natürlich immer dabei.
Sicher sehr spektakulär auch für uns und ich hoffe für die, und ich weiß, für die Zuschauer zu Hause, dass das auch so umkommt. Natürlich, ihr braucht viel Erfahrung und habt die letzten Jahre sicher schon viel miterlebt. Wie war das am Anfang, wie das Team irgendwie zusammengekommen ist? Habt ihr da mit anderen Weltcup-Veranstalterorten irgendwie euch ausgetauscht? Oder seid ihr da wirklich nur ihr eicher Team benannt gewesen mit der FIS, mit dem ÖSV? Oder gibt es da Absprachen mit anderen Veranstaltern?
Ja, dadurch, dass eigentlich Hauptveranstalter ja der österreichische Skiverband ist, gibt es nämlich schon sehr viel Know-how-Transfer. Das heißt, Rupert Steger mit seinem Veranstaltungsteam vom ÖSV, der ist ja dann mehr oder weniger im Winter von einem Rennen zum nächsten unterwegs. Da haben sie die natürlich Challenge, sind sehr, sehr gefordert. Entsprechend können natürlich die örtlichen Veranstalter, also wir, das OK in Zauchensee, auch davon profitieren. Eben, ich habe zuerst gesagt, da haben wir sehr, sehr viele Kleingruppen-Meetings, wo dann auch eben die Verantwortlichen vom Skiverband, sei es jetzt im Marketing, im Kommunikationsbereich eben oder auch im Sicherheitsbereich, die mit dabei sind und wir natürlich dann uns gegenseitig abstimmen und halt versuchen, Erfahrungen beispielsweise aus Sölden da mit nach Zauchensee zu transferieren und umgekehrt.
Wie lange ist jetzt ein fixer Bestandteil im Damenweltcup Zauchensee? Und strebt sie irgendwann wieder mal ein Weltcup-Finale an? Weil es hat es ja schon mal gegeben in Zauchensee, ich glaube 2003 oder 2002, irgendwo da mal drum.
Wir sind jetzt seit 1980 Weltcup-Veranstalter. Also 1980 war das erste Rennen. 2020 haben wir 40 Jahre gefeiert. Das ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Und für mich war das natürlich als kleiner Bub, ich bin ein 75er, Jahrgang als kleiner Bub ein absolutes Highlight, wo da die Skidamen in Zauchensee waren. Und Niki, wie du das gesagt hast, Weltcup-Finale, das haben wir 2002 gehabt in Zauchensee. Ich bin selber mitgefahren. Allerdings war das gerade so meine Zeit, wo ich vom Slalom zur Abfahrt gewechselt habe. Im Slalom war ich eigentlich nicht mehr dabei und in der Abfahrt so gut noch ein bisschen. Und ich bin dort Zwölfter geworden, war nicht so sonderlich glücklich mit meiner Platzierung. Und das gehört dazu, es gibt nicht immer nur Hochs, auch so manches Tief. Man verliert eigentlich viel öfters als Rennläufer, als man gewinnt. Aber man lernt dadurch immer wieder aufzustehen, nach vorn zu gehen. Und du hast es angesprochen, Weltcup-Finale. Jeder, der damals dabei war, ist nach wie vor unglaublich oder hat unglaublich gute Erinnerungen daran. Und ich werde oft angesprochen, wow, das war doch wieder mal was. Zauchensee-Weltcup-Finale. Damals haben wir es gemeinsam mit Flachau gemacht. Und wir reden jetzt eigentlich immer mehr darüber, uns dafür wieder mal zu bewerben. Und es waren auch für die Herren sehr, sehr attraktive Rennen. Also Stefan Eber hat da die Abfahrt gewonnen damals und ich glaube, Didier Küsch war der Gewinner im Super-G. Dorfi, kann mich erinnern, hat auch gewonnen in Zauchensee. Also waren schon die Größen, was da gewonnen haben. Also keine Zufallssieger sozusagen.
Also erfolgreicher Boden für Österreich. War wieder mal ein Weltcup-Finale?
Ja, nein, das auf jeden Fall. Also die Österreicher haben in Zauchensee einiges gewungen, das letzte Steirer Mädel, glaube ich, war die Liz, oder? Bin ich da richtig?
Die Liz, ja.
Also auch die Steirer sind in Sachen sehr erfolgreich. Renate Kötschl hat schon gewungen. Ich freue mich auf die nächste Steirer Siegerin.
Ja, kann ich. Du hältst die Fahne fast allein hoch. Also.
Ja, ich habe es mir letztes Jahr verlassen, alle miteinander.
Ach, sorry.
Nein, was vielleicht
Veränderungen, aber
interessant ist, wir haben ja heuer den Super-G-Start nach oben verlegt. Also der Super-G, ich glaube, kann ich für die sicher sehr interessant und attraktiv. Der war jetzt von der Gamskogelhütten weg auch schon interessant. Aber jetzt der Start am Hot Air, glaube ich, das macht es noch einmal lässiger, weil oben geht es zuerst einmal ganz schnell los und dann hat man eine schöne Gleitpassage über den Jägersprung und dann die technisch sehr anspruchsvolle Kälberloch-Passage. Also ich glaube, das könnte dir auch gut liegen und macht das Rennen im Super-G, glaube ich, noch einmal interessanter und anspruchsvoller.
Wie cool ist das? Also, das ist eine geniale Idee. Ich hätte noch eine Frage bezüglich die Starts. Leider haben wir ein paar Mal schon verkürzt fahren müssen. Wie viel Einfluss oder Mitspracherecht hat das OK, wenn ein Start versetzt wird oder runtergelegt wird? Wie viel kannst du da als OK eigentlich auch sagen oder bestimmtes Rendifiz, wo es dann wirklich weggefahren wird?
Ich als OK-Präsident habe eigentlich da gar kein Mitspracherecht. Aber natürlich wird es gemeinsam besprochen. Also von unserem örtlichen OK, da ist der Rennleiter, der Thomas Gsudam, der ist in der Jury gemeinsam mit Fisk, Peter Gerdold. Die besprechen das, aber natürlich mit uns OK-Chefs wird auch mit den Veranstaltern, jetzt in dem Fall mit dem österreichischen Skiverband, gibt es da eigentlich immer einen Konsens, weil das Wichtigste ist natürlich die Sicherheit der Athletinnen und dann die Fairness von dem ganzen Rennen. Und klar wünscht man es immer von ganz oben zu fahren, wenn es irgendwie geht, aber wenn das Rennen immer die Sicherheit vielleicht durch irgendwelche Windböen oder die Fairness gefährdet ist, noch macht es natürlich Sinn, das Rennen zu verkürzen und ein bisschen weiter unten wegzufahren. Beim letzten Rennen haben wir Gott sei Dank perfekte Verhältnisse gehabt und die Aussichten auch für jetzt sind eigentlich sehr vielversprechend.
Da hoffen wir auf ein gutes Wochenende. Und du als ehemaliger aktiver Skirennläufer, bringt dir die Erfahrung von deiner Karriere jetzt was im OK-Team? Sagst du, kannst du da was mitnehmen von früher? Kannst du oder hast du ein paar Ideen zur Verbesserung, was du sagst, früher, das hat dir als Athlet nicht so gefallen?
Nein, definitiv tickt man ein bisschen anders, denke ich mal, als Athlet. Also in einiger Hinsicht. Aber man merkt dann schon oft einmal, oder hat man das Gefühl, man wird da ein bisschen als blauäugig angesehen, wo man einfach Inputs gibt und sagt, nein, das ist nie gegangen, das geht auch jetzt nicht. Aber da muss ich sagen, haben wir in Zauchensee echt ein super Mannschaft, das heißt einerseits eben mit den Bergbahnverantwortlichen. In unserem Dreiergestirn sozusagen ist ja auch die Gemeinde, Tourismusverband, Bergbahnen. Der Tourismus ist eigentlich der Unterstützer von dem Weltcuprennen in Zauchensee. Als Athlet hast du ein paar Sachen, die einem wichtig sind. Das erste ist eigentlich, dass mitten auf der Piste, das einfach sportlich eine perfekte Geschichte ist. Das ist für mich als Athlet eigentlich das Schöne gewesen. Ich habe nicht irgendwie schön ausschauen müssen, gut frisiert sein müssen oder sonstiges, sondern es war eigentlich entscheidend, schneller wie der andere über die Ziellinie zu fahren. Das war meine Hauptaufgabe. Aber klar, willst du dann auch irgendwie für deine Partner, Sponsoren gut performen, beim Interview gut abschneiden und so weiter. Und so ist es eigentlich für uns als Veranstalter. Das Wichtigste ist, sportlich muss das Rennen perfekt funktionieren, aber drumherum wollen wir natürlich auch für unsere Partner performen. Das heißt, wir wollen eine lässige Veranstaltung draußen in Altenmarkt am Marktplatz haben mit eben Startnummern, Verlosung, Siegerehrung und einfach ein bisschen eine Party dazu. Und wenn das gelingt, nachher ist das Wochenende für uns perfekt. Und da sind vielleicht schon oft einmal so Parallelen, wo man einfach als Spitzensportler mitnehmen kann, so in den wirtschaftlichen Bereich des Lebens danach sozusagen.
Ja, dann hoffen wir, dass die Steirer was reisen. Apropos Steirer. Ich habe einmal gehört, dass du ja eigentlich einmal im Steirischen Landesskiverband unterwegs warst. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Du bist ja Salzburger.
Ja, Wahnsinn. Das ist eine lange Geschichte und vor allem eine alte Geschichte. Ich bin ja nach Schladming gekommen in die Skihauptschule.
Was dahinter steckt?
Man glaubt es nicht, aber die Steirer, die haben mich nicht verstanden. Und ich habe es eh nicht verstanden. Das war am Anfang echt der Wahnsinn in der Skihauptschule. Ich habe so Heimball gehabt die ersten paar Wochen, weil es für mich eine andere Welt war. Ich bin also ein Bauer gewesen, ich würde sagen, also ein Bauernbauer, völlig unbedarft. Und komme da in die Steiermark und es ist so vieles anders gewesen. Und vor allem, ich war damals ein seltenes Exemplar von Salzburger. Und dann hat es geheißen, wenn du da als Salzburger herunten gehst, in die Schule gehst, in der Steiermark, dann fährst du am besten auch gleich in der Steiermark die Rennen. Und meine Eltern hat das gut gepasst, weil die haben nämlich im Hotel eh gut eingespannt gewesen. Das war das Praktische von der Schule aus. Mit dem Trainer sind wir nachher in der Steiermark die Rennen überall gefahren. Ob das Hebalm gibt's leider nicht mehr, Weinebene, Langenwange, also im Mürztal, überall sind wir da unten einmal umgefahren. Und es war unglaublich.
Du bist ja voll der Insider.
Ja, absolut. Also ich bin ein Steirer.
Das Metropolen Skisport in der Steiermark, hast du jetzt aufgezählt.
Die Autobahn war damals auch noch nicht ausgebaut. Also wir sind da richtig 2, 3, 4 Stunden Fahrzeit haben wir gehabt. In so einem Bus zu, ja, viele halt. Und ich bin für den Skiclub hausgefahren. 3 Jahre lang und habe es auch geschafft in den steirischen Landeskader. War, wie gesagt, eine unglaublich schöne Zeit. Ich habe mich dann auch mit den Steirern sehr, sehr gut angemeldet. Es war dann auch so, wo ich dann heimgekommen bin, dann zuerst haben mich die Steirrunden ausgelacht wegen meinem Salzburger Dialekt und dann haben mich daheim meine Geschwister ausgelacht, weil ich so ein bisschen einen Steirer Dialekt gehabt habe.
Haben wir die schon eingebürgert?
So ungefähr war das. Also die Zeit war in Schladming dann eine lange. Bin ja dann auch in der Handelsschule gewesen. Aber eine unglaublich schöne. Und muss sagen, für mich war es eigentlich schon ganz entscheidend, auch für meinen weiteren Erfolg im Skiweltcup. Weil es daheim einfach diese Möglichkeiten. Wir haben ein wahnsinniges Skigebiet gehabt. Wir haben nachher auch im Skiclub in Altenmarkt einen super Trainer mit dem Hessenberger Joe dazugekriegt. Aber wie ich gerade so 10, 11, 12 Jahre war, war man da nicht so aufgestellt. Und entsprechend war die Skihauptschule für mich eigentlich eine super Möglichkeit, mich da zu entwickeln.
Das fasziniert mich gerade voll, weil ich komme in der Nähe von Graz und ich habe eigentlich nur gedacht, so Flachländler haben das Problem. Aber dass so ein Problem auch in der Skimetropole Altenmarkt-Zauchensee gibt, hätte ich mir nicht gedacht.
Naja, es war, sag ich einmal, das, der Vorteil einfach in Schladming, in der Skihauptschule, dass wir waren, glaube ich, nur 14 in der Klasse, aber lauter Gleichgesinnte. Also wir wollten einfach alle Skifahren. Wir haben eine Gaudi gehabt beim Skifahren. Da auch wieder unser Trainer, der Landl Peter, der war zwar wahnsinnig streng zu uns.
Den habe ich auch als Trainer gehabt.
Echt, war? Ja, ja, dann kennst du
ja.
Weißt du, was da so los war. Also der hat uns schon wirklich gefordert, wir sind Haupt-8 gestanden, wenn der irgendwas gesagt hat, dann sind wir schon marschiert. Und der hat vor allem ein sehr, sehr abwechslungsreiches Training gemacht, mit Langlaufski über die Skipisten runterfahren und sehr, sehr unterschiedliche Akzente gesetzt. Und natürlich sind wir auch in die Tore gefahren, aber das hat nämlich nicht die Priorität gehabt. Und ich glaube, der Landl Peter, weil ich mich erinnern kann, einige von seiner Klasse haben den Sprung in den ÖSV geschafft, so auch eben die Stüchecker Burm, der Bircher Maik war bei mir in der Klasse und wie gesagt, wir waren da ganz erfolgreiche Truppen und das hat es, glaube ich, auch ausgemacht, wenn man einfach ein gutes Mannschaftsgefüge hat. Das ist ja auch oft einmal für so eine große Mannschaft wie für den ÖSV das Entscheidende. Einerseits hast du nebenbei so ganz kleine Teams wie die Petra Flauber, wo einzeln sehr individuell und gut trainieren können. Und dann ist der ÖSV mit sehr vielen Athleten. Aber der Vorteil ist dann, wenn du einen wirklich guten Drive reinbringst, und da habe ich auch das Gefühl, dass das bei euch wieder der Fall ist, wo man sich einfach wirklich gut gegenseitig nach vorne pushen kann. Und dann hat man den Vorteil auch gegenüber einem kleinen Team vielleicht wieder wettgemacht.
Wunderschön gesagt. Vom Einzelsportler zum Teamsportler. Wir haben da mal eine Episode gemacht. Ist sicher hörenswert, was der Unterschied ist. Weil jeder glaubt, Skifahren ist ein Einzelsport. Ist es aber am Ende des Tages nicht, weil du sehr viele Leute brauchst, die was dir weiterhelfen. Und je cooler das Umfeld ist, so wie du sagst, wenn da eine Dynamik entsteht, kann da richtig was weitergehen.
Wir haben jetzt deine Anfänge deiner Karriere gehört. Nur kurz zum Schluss. Du hast am 16. März 2011 mit 35 Jahren und 10 Monaten, nachdem du 4 Tage zuvor in Gwitfjell noch gewungen hast, deine Karriere beendet.
Ja, das war einerseits richtig lässig, selber zu entscheiden, okay, ich höre jetzt auf, weil es ist genug. Aber natürlich, es war die Monate danach, die waren echt eine Challenge. Also ich bin nicht wirklich rund gelaufen. Einerseits sagt man, boah, eigentlich könnte ich noch, bin noch gut drauf, es tut mir eigentlich jetzt wieder mal nichts mehr weh. Und man könnte auch noch gut Geld verdienen. Und da habe ich schon einmal so ein, zwei Jahre gebraucht, um den Skisport abzuhackeln. Das ist jetzt mit so vielen, bald 13 Jahren Abstand, muss ich sagen, es war die perfekte Entscheidung. Weil damals, wie gesagt, ich habe Gott sei Dank als gesunder Athlet aufhören können und ich war nicht mehr bereit, das Letzte zu geben. Du fährst zwar vielleicht noch weiter und bist da vielleicht noch irgendwie dabei und fährst unter die 10, kannst auch vielleicht sogar noch das eine oder andere gewinnen, aber das Risiko, das war es mir einfach dann nicht mehr wert. Ich habe 3 Kinder gehabt, die auch es nicht geschaut hat, wenn der Papa daheim war. Also es war natürlich auch von dem Aspekt Zeit für mich, Abschied zu nehmen. Aber am Anfang, wie gesagt, ist es nicht so einfach. Vor allem, man hat ja einige Möglichkeiten. Es hätte die Möglichkeit gegeben, beim Fernsehen auch ein bisschen was zu machen. Es hätte die Möglichkeit gegeben, im Skiverband was zu machen. Und dann entscheide dich, was du hast, wirst Hotelier, wo du eigentlich auch nicht weißt, ist das das Richtige. Und da auch wiederum mit so viel Abstand, muss ich sagen, das war eine super Entscheidung und hat eigentlich bis jetzt von dem her alles passt. Und auch mit dem Weltcup in Zauchensee, das greift mich schon, bin ich dem Skisport in der Hinsicht schon noch sehr nahe. Und es gibt nämlich da viele Schnittpunkte, sei es jetzt mit dem Skiverband, mit Athleten und so weiter. Auch mit Atomic habe ich noch sehr, sehr intensive Zusammenarbeit. Also das passt so gesehen auch, wenn ich da was machen kann. Ich bin auch für die eine oder andere Firma als Speaker dann unterwegs. Das ist auch ganz was Spannendes, wo du dann versuchst, halt das auszuarbeiten. Was macht es aus, zuerst als Spitzensportler unterwegs zu sein und dann die wirtschaftliche Welt mitzugestalten oder zu erobern, war jetzt ein bisschen hoch gestochen. Aber das ist schön, auch das die anderen ein bisschen näher zu bringen. Ja.
Zurück von der Vergangenheit in die Gegenwart. Wir haben ein lässiges Rennwochenende vor uns. Mir hat es irrsinnig gefreut, da auch Hintergrundinformationen zu kriegen, die bei uns dabei zu haben, bei unserem Podcast, was dahinter steckt und wirklich Themen aufzuarbeiten, die was sonst eigentlich keiner so mitkriegt, weil wenn ein Weltcuprennen ist, das Wochenende, alles ist im Fernsehen berat, aber keiner sieht, wie viel Arbeit das da dahinter steckt.
Ja, mir hat das auch voll gefreut, speziell mit euch zwei. Es hat ja echt geniale Läuferinnen. Conny, du bist es noch, vor allem bei dir bewundert, was für einen unglaublichen Speed du herbringst. Immer wieder so mit doch schon vor ein paar Verletzungen gezeichnet, schaffst du es eigentlich immer wieder, dass dann mit verhältnismäßig wenig Training dann einen Wahnsinns-Speed zusammenbringst. Und vor allem, du bist halt eine, die was das hat, wo man halt nicht dabei ist, sondern dann doch immer wieder vorne ist. Und ja, bei dir, Niki, ist die Karriere schon vorbei. Du kannst voll entspannt in Zauchensee beim Weltcup dabei sein, gehe davon aus, oder?
Und auf jeden Fall, ich werde mir das mit der Kamera
anschauen. Ja, eben, Wahnsinn. Und vor allem, es ist, ich beneide dich, weil da mit der Kamera vor dem Rennen oder vor die Läuferinnen oder zu fahren, das ist selbst vom lässigsten überhaupt. Du brauchst nicht mehr um die Hundertstel fighten und kannst das eigentlich genießen. Aber ja, wie gesagt, voll lässig da gewesen mit euch, ein bisschen zum Plaudern. Hat mich gefreut.
Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich, wenn es am Wochenende losgeht. Und vielleicht schaffen wir es dann auch nochmal, dass wir gemeinsam ein Foto machen auf der Strecke, weil das wäre schon cool, oder? Dass wir da vielleicht am Start einmal zusammenkommen und ein Foto machen gemeinsam.
Auf jeden Fall.
Weißt du, wie wir uns verabschieden in unserem Podcast?
Nein.
Weil wir versuchen es einmal. Du musst dann das letzte Wort dazu finden, okay?
Okay. Ich hab das letzte Wort nicht gern. Das überlasse ich meistens wen anderen.
Heute hast du mal die Chance dazu.
Okay, ja.
Also, bis zum nächsten Mal und kommt nach Zauchensee, feiert die Damen an und wir freuen uns, wenn, wie sagt man, das Tal bebt, würde ich mal sagen.
Ja.
Also, in diesem Sinne.
Ist das schon mein letztes Wort jetzt?
Nein. In diesem Sinne, tschüss.
Bussi.
Was, da geht's jetzt. Das wird am nächsten Mal wiederholen.
Mach jetzt noch schon. Tschüss.
Bussi.
Ist das nur ein Wort von mir, oder dann?
Ja.
Ja. Papa.
Ja!
Ja. Stark! Sehr gut. Vielen Dank.
Dankeschön.
Ja, dann vielen Dank. Wünsche euch alles Gute. Conny, ich freue mich, wenn wir uns sehen, da in Zauchensee. Bei dir auch natürlich, Niki, aber bei der Conny geht es um was.
Dieser Podcast wurde produziert von Branding Identity.